Grüego, Genossin Gummo.
Gummo Genosse Balekta, willkommen zurück.
Willkommen zurück. Erstmal dir, das haben wir gerade nicht abgesprochen, das fällt mir gerade erst ein, herzlichen Glückwunsch zu den 50.000 auf Instagram, habe ich gesehen.
Dankeschön. Ja, das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet, aber ich beschwere mich nicht. Ich finde das immer so krass, wenn man so Influencer wird. Ich hasse das Wort auch ein bisschen, aber wenn man so Influencer wird, was für neue Meilensteine so in einem Leben plötzlich auftauchen und wie viel im Leben es sich dann plötzlich um Zahlen dreht. Also so, wie viele Follower habe ich? Wie viele Leute haben mein Video gesehen? Mag der Algorithmus mich gerade? Mag der Algorithmus mich nicht gerade? Wie sind die Zahlen bei anderen Leuten? Das ist total peinlich eigentlich.
Ja, das verstehe ich. Schaust du dir die Zahlen anderer Leute an?
Ja, schon manchmal, aber nicht so unbedingt so aus einem, wie kann das sein, dass der mehr Aufrufe hat? Sondern manchmal habe ich das Gefühl, wenn es bei mir scheiße läuft, dass das bei vielen anderen Leuten dann auch scheiße läuft. Und das hatte ich jetzt so, im Februar ist mir das krass aufgefallen, dass so die ganzen linken Creator, denen ich so gefolgt bin, außer Niklas Boden, der mies am Durchstarten ist und auch mies erfolgreich ist auf Instagram, sind bei allen irgendwie die Zahlen runtergegangen. Und daraus habe ich dann geschlossen, dass Instagram gerade keine Politik mag. auf TikTok kennt man das ja auch manchmal, dass man dann plötzlich shadowbanned ist, weil man irgendwie zweimal zu oft Donald Trump in einem Video gesagt hat und oder Xi Jinping dann plötzlich sauer auf einen ist, keine Ahnung.
Ja, verstehe. Was ich tatsächlich häufiger mache, ist, wenn ich Leute sehe, wo ich mir denke, die sind scheiße tatsächlich, dass ich dann nachschaue, gar nicht wie viel, wie deren Zahlen insgesamt sind oder so, oder wie die im Allgemeinen sind. Was mich da immer interessiert, ist die Ratio Likes zu FollowerInnen. Weil mir ist aufgefallen, bei mir ist es so, zumindest auf TikTok, ich glaube bei Instagram kann man es gar nicht sehen, dass Leute mir wesentlich mehr liken, als mir zu folgen. Also ich habe wesentlich mehr Likes, als Menschen mit meiner FollowerInnenzahl haben. Und wenn das dann bei anderen so komplett umgedreht ist und ich finde deren Inhalt dann auch noch scheiße, dann kommt mir das irgendwie immer sass vor.
Ja, das habe ich auch. Wenn jemand so 500.000 Follower hat und dann so 900 Likes auf dem Video, denke ich mir auch so, Maus, das war's gekauft.
Nee, oder so die, genau das, oder auch so die Likes insgesamt, die stehen ja bei TikTok, stehen die ja oben auf dem Profil mit dabei. Ja. Und da denke ich mir dann immer, wenn diese Zahlen nicht ungefähr irgendwie zusammenpasst, dann finde ich es eigenartig.
Stimmt, ja, das kenne ich, das sehe ich auch. Ich freue mich dann auch immer ein bisschen darüber, aber das tun wahrscheinlich andere Menschen auch, wenn mein Video von mir schlecht läuft. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ich habe es letztens geschafft, dass so eine Treadwife Fascho-Alte ihren Benutzernamen geändert hat und so. Weil
ich habe gesehen, dass ihr interagiert habt, aber die hat dann ihren Namen geändert, oder wie?
Ich glaube, das hat sie sich vorher nicht so gut überlegt. Schön, Schadenfreude ist eine schöne Freude. Weißt du, wo ich auch Schadenfreude habe? Entschuldigung, ja?
Ja,
ich wollte schon auf ein Thema überleiten, deswegen dachte ich, gebe dir nochmal kurz die Chance.
Ich wollte dir nur recht geben, so eine gewisse Missgunst bei bösen Leuten ist dann ab und zu, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt.
Guck mal, und auch da kommen wir zu dem Thema, auf das ich überleiten wollte, eine gewisse Missgunst. Ich wünsche natürlich niemandem etwas schlecht, also niemandem etwas wirklich Schlechtes, fast niemandem etwas wirklich Schlechtes. Aber ich muss sagen, ich habe die letzte Woche und die Geschehnisse gerade in Dubai mit einer leichten Schadenfreude beobachtet, wie sich so die superreichen Dubai-InfluencerInnen plötzlich winden und weinen und sagen, warum hilft uns denn niemand, wenn wir in einer Stadt leben, die auf Sklaven gebaut ist. Muss ich sagen, das konnte ich nicht ohne ein leichtes Schmunzeln ansehen. Aber natürlich ist das schrecklich, weil einfach sehr viele Menschen gestorben sind in der letzten Woche durch die Angriffe der USA und Israel, zuerst auf den Iran und dann eben auch auf diverse andere Staaten. Ja.
Ja, das ist ein, ich meine, das Thema ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass wir das hier aufmachen, zumindest kurz darüber sprechen und auch darüber sprechen, wie das Ganze rezipiert wurde, weil die Sache ist ja auch die, wenn wir uns ansehen, nee, ich glaube, wir müssen uns erstmal ansehen, was ist tatsächlich passiert. Und ich glaube, da lässt sich recht nüchtern festhalten, dass Israel und USA Iran angegriffen haben. Und zwar, auch das lässt sich festhalten, ohne jedes völkerrechtliche Mandat. Ganz ohne Wertung, aber dafür gibt es einfach kein Mandat. Und damit haben wir hier relativ nüchtern eben vorgetragen, einen klaren, und zwar nochmal eindeutiger, als es beim Angriff der USA auf Venezuela Anfang des Jahres der Fall war, haben wir hier eindeutig einen Bruch des Völkerrechts, in dem ein anderer Staat, und es wird jetzt auch seitens der USA sehr klar von einem Krieg gesprochen, der da stattfindet. Also wir haben hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.
Ja.
Oder
und
würdest du das auch so bewerten?
Das würde ich ganz genauso bewerten tatsächlich. Die USA oder ein republikanischer Politiker, dessen Name mir gerade tatsächlich entfallen ist, hat auch dezidiert gesagt, es geht nicht um die Einbringung der Demokratie im Iran. Es geht um vermutete Atomwaffen im Iran, dessen Existenz nirgends belegt ist, soweit ich weiß. Und was mir auch da wieder extrem aufgefallen ist, ist A, die deutschen Medien sprachen von einem Präventivschlag. Dieses Wort muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dir jetzt auf die Schnauze haue und dann sage, ich durfte das, weil ich hatte im Gefühl, dass der Hani mich schlagen wollte, vielleicht. Das Wort Völkerrecht, was wir ja hier auch gerade benannt haben, auch das beobachte ich zunehmend mit anderen Augen, weil es auch immer deutlicher wird. Völkerrecht ist, was wir legitimieren wollen. Und von Völkerrecht sprechen wir nicht mehr, wenn es eben um Dinge, die nicht zu legitimieren sind, geht. Also wenn wir angreifen, dann oder angegriffen werden viel eher, dann ist es völkerrechtswidrig, wenn wir andere angreifen, dann ist halt alles nicht so eng.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Beobachtung, der sich schwer widersprechen lässt. Ich meine, es wird ja auch grundsätzlich gerne darüber gestritten, ob das Völkerrecht überhaupt ein Instrument sein sollte, das man als Maßstab heranzieht. Das will ich an der Stelle überhaupt nicht bewerten, weil dazu fehlt mir ehrlicherweise in der Tiefe die Kenntnis und ich halte es auch für relativ egal, weil viel interessanter finde ich an der Stelle, wie dieses Mittel oder dieser Maßstab des Völkerrechts einfach immer wieder in verschiedener Weise entweder herangezogen wird oder nicht herangezogen wird. Und dass es damit sich als ein legitimes Mittel, genauso wie du sagst, zur Bewertung von Umständen eigentlich schon länger disqualifiziert hat, weil es eben nur dann als Maßstab verwendet wird, wenn es denn ins eigene Konzept passt. Und damit ist natürlich auch, also mit der Duldung und eben deswegen finde ich Venezuela hier nochmal wichtig heranzuziehen, weil es einfach nochmal ein größeres Ausmaß ist. Dadurch, dass wir hier jetzt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg haben, dessen Motivation, über die können wir ja auch gleich noch reden, du hast es gerade schon angesprochen, aber wir haben hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und dadurch, dass die Bundesregierung den jetzt einfach geschehen lässt, beziehungsweise sich sogar ganz eindeutig und klar auf die Seiten der Aggressoren hier schlägt, der Ukraine wirklich einen Bärendienst erweist, weil es gibt jetzt schlicht und ergreifend keine logische, ich spreche nicht von der moralischen, sondern es gibt keine logische Grundlage mehr, aufgrund der die Ukraine hier nach dem Völkerrecht gestärkt werden sollte, beziehungsweise halb die USA und Israel weiterhin auch nur im Entferntesten als ein legitimer Verhandlungspartner angesehen werden sollten.
Ja, völlig. Also es ist ja auch immer wieder zu hören, so der Iran wäre, das wären ja die Bösen, weil die hätten ja Zugbomben geworfen, vor allem jetzt auf Israel und Tel Aviv. Man müsste sich mal vorstellen, wobei ein paar Leute sagen das ja auch bezüglich der Ukraine, aber man hätte sich da so positioniert und gesagt, so, ja, aber was wehrt sich denn die Ukraine? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, was auch wichtig zu sagen ist, ist, dass nur weil wir darüber sprechen, dass es generell völkerrechtswidrig und falsch ist, was die USA, oder ich sagen würde, es ist falsch, was die USA und Israel da getan haben, bedeutet das natürlich nicht, dass wir den iranischen Staat in irgendeiner Art und Weise in Schutz nehmen wollen. Der oberste Führer al-Sharaa wurde ja getötet bei Bombenangriffen auf Teheran und das ist erstmal natürlich nichts, was ich betrauere. Das war ein grausamer Mensch, der ein grausames Regime herangeführt hat. Und die Iranerinnen und Iraner freuen sich zu Recht darüber, dass er tot ist. Die Frage, die sich halt stellt, ist, wird es tatsächlich eine Besserung geben jetzt, wo er tot ist? Oder wird so wie schon so oft der nächste Diktator im Iran eingeführt, wohlmöglich von der USA, wie sie es schon in der Vergangenheit getan haben? Ich meine, wenn wir über Venezuela sprechen, sieht man ja auch dort, was für eine Person da jetzt an der Macht ist. Ja, aber Hauptsache, der böse Sozialismus wurde in Venezuela besiegt, ne? Man findet immer einen Grund.
Ja, und ich meine, man muss wirklich sagen an der Stelle, genau das, was du gesagt hast, es sind ja auch noch mehr Menschen, die bei denen wirklich kein vernünftiger Mensch irgendeine Träne hinterherweinen wird, weil es sich einfach um despotische Arschkrampen, pardon, handelt. Ja, Khamenei ist nicht mehr am Leben. Auch ein Ahmadinejad ist nicht mehr am Leben. Und das sind Dinge, die du aus einer Perspektive, in der du die Menschen an erster Stelle siehst, absolut zu begrüßen ist, dass diese Menschen einfach in dem, was sie darstellen, nicht mehr dazu in der Lage sind, irgendwie sich andere Menschen zu unterwerfen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, dass es definitiv mit Sicherheit darum ging, die iranische Führung zu eliminieren, um es mal so zu sagen, dafür aber wirklich alles in Kauf genommen wurde. Also die Zahl an ZivilistInnen, die dabei getötet wurden, ist massiv und es ist einfach absolut grausam. Auch müssen wir uns darüber bewusst sein, was da für eine Eskalation herbeigeführt wird. Ich meine, wir sehen es jetzt im Moment, sämtliche anderen Golfstaaten im Prinzip von Iran bombardiert werden und angegriffen werden. Es ist absolut bizarr, das in Kauf zu nehmen. Und das haben die USA und Israel hier eben getan. Und auch das bleibt festzuhalten, ganz klar nicht mit dem Ziel, hier irgendwie ein besseres Leben für die Menschen zu ermöglichen, sondern aus reinen machtstrategischen Gründen. Ich persönlich bin da relativ stark der Meinung, dass es ähnlich wie auch bei Venezuela in erster Linie darum geht, einen der chinesischen Öllieferanten einfach stillzulegen und damit China weiter zu isolieren. Und ich glaube, dass das dafür der hauptsächliche Grund ist und dafür sowas zu starten, was ja auch, du hast es vorhin angesprochen, wir wissen überhaupt nicht, wie sehr Iran tatsächlich eine Atommacht ist und auf welche Waffen sie Zugriff haben. Und es wäre absolut nichts, was zu begrüßen ist und auch etwas, was mit aller Macht wirklich zu verurteilen ist, es gleichzeitig aber aus der Perspektive dieses Regimes nachvollziehbar ist, wenn jetzt mit welchen Waffen auch immer und mit welchen dreckigen Bomben auch immer Israel angegriffen wird. Und dahin reichen die Raketen, die Iran zur Verfügung hat. Und es wäre absolut widerwärtig, wenn das passiert. Es wäre auch eine absolute Katastrophe. Auch das müssen wir sagen an dieser Stelle. Oder es ist auch im Moment eine absolute Katastrophe für die Menschen in Palästina, was da geschieht. Weil auch hier müssen wir sagen, Iran ist relativ egal, wohin sie ballern. Die ballern da relativ blind. Und das ist etwas, was sich diese beiden Staaten, die hier völkerrechtswidrig einen Angriffskrieg gestartet haben, auf die Fahne schreiben müssen.
Ja, und die Beteiligung Europas an diesem Krieg ist ja auch immer, also ist ja noch nicht ganz klar. Ich habe vorgestern Abend, meine ich, gelesen, dass Merz überlegt und Frankreich auch überlegt, sich zu beteiligen, dann wieder doch nicht. Es ist ja auch immer ein bisschen abhängig davon, meiner Einschätzung nach, wie sehr die USA dann auch die Beihilfe fordert. Gerade scheint sie noch nicht so sehr notwendig zu sein, wobei ich ebenso gelesen habe, dass die USA auch schon von Stützpunkten, die von Großbritannien kontrolliert sind, ihre Raketen schießen. Dementsprechend ist natürlich auch da fraglich, wie sehr werden wir damit einbezogen. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einem Krieg auf europäischem Boden kommen wird. Zumindest gehe ich da noch nicht von aus. Was aber ja nicht bedeutet, dass vielleicht nicht auch deutsche Soldaten eben involviert werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass deutsche Soldaten in einem US-amerikanischen Krieg involviert werden. Und so sehr, wie ich auch die Bundeswehr in ihrer momentanen Konstitution hinterfrage, ist es natürlich nicht wünschenswert, dass Menschen in einen Krieg geschickt werden, auch aus Europa in einen Krieg geschickt werden, der ihnen persönlich ja auch überhaupt nichts nützt und auf lange Sicht nur unnötig ihr Leben für Geld der anderen irgendwie kostet. Und es bringt einen natürlich auch wieder zu dem Gedanken, dass auch dieser Konflikt, dieser Krieg wieder als Vorwand genutzt werden könnte, um eben die Wehrpflichtsdebatten weiter zu legitimieren und vielleicht auch da nächste Schritte einzuleiten. Es ist ja jetzt praktisch, dass wir nicht nur den Russen haben, der irgendwie eine Gefahr für Europa ist, sondern dass wir jetzt auch noch von anderen Potenzialen sprechen können. Jetzt ist
es nicht nur der Russe, sondern auch der Perser.
Genau.
Und, zum Wehrpflicht bzw. Wehrdienst-Aufrüstungsthemenkomplex will ich gerne gleich kommen. Ich würde gerne eine Sache nur noch schnell einwerfen, weil ich die dafür relevant halte, zu dem, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist bislang auf europäischem Boden nichts passiert. Allerdings müssen wir festhalten, es ist zwar geografisch ein asiatisches Land, aber politisch gehört zur EU, und zwar Zypern, hat am Wochenende, meine ich, oder am Montag, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wurde bereits von iranischen Raketen getroffen, die dort eine britische Militärbasis eben attackiert haben. Und insofern, wie gesagt, geografisch sind wir da noch nicht in Europa, aber ich halte es jetzt auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass die Herrschenden in der EU und auch in Europa im Allgemeinen sich da liebend gerne mit reinziehen lassen werden.
Zypern gehört nicht zur NATO, oder?
Meine nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine nicht.
Na, immerhin.
Aber eben zur EU. Aber eben zur EU, und damit haben wir da leider eh nicht so die Möglichkeit, uns dann rauszuziehen, weil ich glaube, innerhalb der EU die Hilfsverpflichtungen wesentlich strenger sind, als es in der NATO der Fall ist.
Ja, ich freue mich. Das wird toll. Dritter Weltkrieg, willkommen. Nein.
Ja,
Spaß.
Spaß im Moment noch. Wir ja, sind da in kriegerischen Auseinandersetzungen, die will natürlich niemand. Wir wissen allerdings auch, dass es Staaten und Militärs am Ende relativ egal ist, wer mitmachen will und wer nicht. Und damit kommen wir dann zum Thema, im Zweifel wirst du dazu gezwungen, daran teilzunehmen, ob du willst oder nicht.
Und ja,
damit
yippie.
Wären wir auch schon am Donnerstag.
Ja, heute ist zwar noch Mittwoch, aber wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon Donnerstag. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, wir haben es auch schon mehrfach angesprochen, aber morgen findet wieder ein Schulstreik gegen die Wehrpflicht statt, sicherlich auch in deiner Stadt, in Bielefeld auf jeden Fall und in München sicherlich auch. Ich hoffe, ich kann hin, weil ich, wie man eventuell hört, bin ich noch leicht erkrankt. Es wäre sehr schade, wenn ich es nicht schaffe, aber wäre auch doof, irgendwen anzustecken. Aber ja, die Jugend mobilisiert sich mal wieder gegen Staat und Kapital, hoffentlich.
Gegen das, was wir irgendwie bislang nicht erfolgreich zur Mobilisierung nutzen konnten, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre. Und ich glaube, da muss man an der Stelle wieder mal ganz klar sagen, was für unfassbar geile Gestalten diese jungen Menschen sind, die es einfach hinkriegen, hier einmal klare Kante zu zeigen und sich klar zu positionieren und sich eben nicht für diesen verderbten Scheißdreck der Machtgeilen und alles weitere spare ich mir jetzt einer staatstragenden Elite hernehmen zu lassen und sich dagegen so positionieren. Das müssen wir so klar formulieren, weil es einfach wirklich so festzuhalten ist, dass viele Generationen vorher und unsere würde ich da mal mit einschließen, einfach nicht den Arsch in der Hose hatten, dass so klar zu machen und hier so klar mobil zu machen. Insofern die LöwInnen, die sich da treffen und die da dagegen mobilisieren und nicht im Unterricht sitzen, absolute
Ehrenmänner
Königinnen.
Und Frauen.
Ja.
Ja.
Absolut stark.
Plus 1000 Aura. Ich musste da raus aus dieser Jugendsprache. Ich habe vorhin ein Video dazu gemacht und ich musste einmal Skibidi sagen und es hat mich gebrochen. Naja, ja, ich glaube, was meine Generation, wir sind ja dann doch ein paar Jährchen, nicht allzu viele Jährchen, aber ein paar Jährchen auseinander. Bei mir gab es ja die Wehrpflicht gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die bei dir auch schon abgeschafft war. Nee.
War sie, ja.
War sie, ja.
Sie war
2012 wurde das abgeschafft.
Ich meine, ja.
Ja, okay, dann hätte ich drauf kommen können, dass sie bei dir schon weg war. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass sie bei meinem Bruder, der ist 9 Jahre älter als ich, da war sie noch nicht abgeschafft. Und der, da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, wie schlimm das für mich als kleine Schwester war, in meinem Kopf zu wissen, okay, mein Bruder muss jetzt zur Bundeswehr. Ich war natürlich noch sehr jung, 10 oder 11, um genau zu sein. 10. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und in meinem Kinderkopf sah ich ihn schon erschossen in irgendeinem Kriegsgebiet liegen. Zu der Zeit war das noch wesentlich unwahrscheinlicher, als es das jetzt ist. Nicht, weil ich glaube, dass Russland bald in Berlin steht, sondern weil, wie wir gerade schon besprochen haben, immer mehr Konflikte aufgrund von ökonomischen Verbindungen momentan aufkommen und wir da ja auch mit einbezogen werden können.
Ich glaube auch, man muss sagen an der Stelle, einfach hoffe, dass uns das jetzt nicht irgendwie schlecht ausgelegt wird, aber rein realistisch alleine, wenn wir uns die Möglichkeiten ansehen, wäre es ja wesentlich wahrscheinlicher, als dass Russland in Berlin steht, dass die NATO sich ansteht, in Moskau zu stehen, sich anschickt, in Moskau zu stehen. Und da liegst du dann ebenso im Schützengraben und hast, ja, deine ganz eigene 4D-Stalingrad-Erfahrung, was wirklich niemandem zu wünschen ist.
Nee,
Deswegen.
das ist auch eine Sache, die mir immer sehr wichtig zu sagen ist, auch wenn ich es teilweise fragwürdig finde, wenn Menschen sich dazu entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen unter den momentanen Gegebenheiten, beziehungsweise ich es einfach nicht nachvollziehen kann, wie man sich dafür entscheidet, wünsche ich natürlich auch keinem Bundeswehrsoldaten, der momentan in der Bundeswehr ist, in irgendeine Kriegsaktion verwickelt zu werden und für Deutschland, Vaterland irgendwie erschossen zu werden oder jemanden erschießen zu müssen. Denn ich glaube, klar steht es irgendwo in der Stellenbeschreibung, aber die allerwenigsten haben da wirklich Bock drauf oder würden das gut verkraften. Auch aus so einer psychologischen Perspektive ist das ja eines der schrecklichsten Dinge, die man einem Gehirn antun kann. Und von daher bin ich jetzt nicht so, alle Bundeswehrsoldaten sind dumme Arschlöcher und haben das verdient. Auf gar keinen Fall. Ich wünsche das niemandem. Und deswegen auch nicht den jungen Menschen, die jetzt dafür gezwungen werden, dazu gezwungen werden sollen.
Ja, ich glaube, muss man an der Stelle auch klar formulieren, wirklich kritische Soli mit allen SoldatInnen,
Ja.
die sind meines Erachtens auch einfach als Opfer eines Systems zu betrachten, das sie in diese Position zwingt, dass sie die Entscheidung treffen mussten in irgendeinem Moment, eben sich für das Militär zu melden und dann im Zweifel eben gegen andere Menschen in bewaffnete Konflikte zu ziehen. Ich denke, den einzelnen Menschen gegenüber ist da wirklich immer mit, ja, Solidarität, zu betrachten, was da passiert. Weil, wie du kannst das wesentlich besser einschätzen. Von mir ist es so ein Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass das irgendeinem Menschen gut tut, Dinge zu tun, die ein Militär nun mal tut. Und
Nee.
ich spreche hier jetzt nicht von Hubschrauberfliegen, sondern von dem, was tatsächlich in der Stellenbeschreibung, wie du es formuliert hast, drinsteht, eines Soldaten.
Ja, und ich glaube, da muss man auch total stark differenzieren, auch zwischen, also wenn man sich eben die deutsche Bundeswehr anguckt, sicherlich gibt es da auch persönlich mega die Arschgeigen, die da hingehen. Und es gibt ja auch viele Faschos in der Bundeswehr, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber sehr viele Menschen entscheiden sich ja dafür, weil die Bundeswehr ja auch mit extrem viel Geld lockt. Und wenn man irgendwie keine Perspektive hat, dann klingen 3.500 € im Monat plötzlich wie der Heilige Gral. Und man muss ja auch, wenn man in die Vergangenheit blickt, sagen, das deutsche Militär ist ja wirklich vergleichsweise wenig in Kampfhandlungen verwickelt gewesen die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, es sind, lass mich lügen, vielleicht ist die Zahl größer, aber so 10 bis 15 deutsche Bundeswehrsoldaten in den letzten 30 Jahren im Kriegsdienst gestorben. Es ist eine sehr kleine Zahl, das weiß ich noch. Ich habe das mal recherchiert, ist aber auch schon ein bisschen her. Dementsprechend ist es natürlich auch nicht das Gleiche, wie wenn man jetzt aus Bock zur IDF geht, um ein paar PalästinenserInnen abzuknallen. Das muss man sicherlich anders bewerten, als man die deutsche Bundeswehr bewerten muss. Und was du auch sagst, mit die meisten Menschen sind da, ja, man ist sich ja doch am Ende ähnlicher, als es oft dargestellt wird. Ich finde, im Russland-Ukraine-Krieg sieht man das noch am allermeisten. Das sind in der Regel junge Männer, die die gleichen Wünsche und Träume für ihr Leben hatten, und die ja auf beiden Seiten irgendwie denken, sie tun das Richtige und am Ende als Kanonenfutter enden. Auch da ist ja eine Wehrpflicht vorhanden. Und von daher muss man sich schon gewiss darüber sein, dass man ja eigentlich viel mehr Mitleid haben sollte mit den, vor allem dem Fußsoldaten, der dann irgendwie gezwungen wird, mit der Kalaschnikow aufs Feld zu rennen. Die hohen Offiziere, auch das ist natürlich noch mal was anderes, weil die sitzen in aller Regel ja weit weg vom Geschehen und geben nur Befehle.
So ist es, ja. Und genau was du sagst, finde ich, ist, glaube ich, ein sehr greifbares Beispiel eben mit Russland-Ukraine. Wir sprechen hier ja auch von zumindest größtenteils Russland, von Menschen, die auch aus einer sehr ähnlichen Kultur kommen, beziehungsweise die einfach bis vor, ich meine 30 Jahren, nee, ist ein bisschen länger, aber noch ein gemeinsamer Staat waren, beziehungsweise ein Staatenverbund waren, die teilweise eben auch die jungen Menschen, die dort sich gegenüberstehen, und ich finde, das macht es nochmal greifbarer, dieselbe Sprache sprechen, beziehungsweise viele oder in der Ukraine ist Russisch die verbreitetste Fremdsprache. Und für sehr, sehr viele Menschen ist das die zweite Muttersprache. Insofern, das sind Menschen, die sich einfach sehr, sehr nahe sind im Grunde. Aber die jeweiligen Führungskader der Länder, die Regime, die da dahinter stehen, die sehen das eben anders. Und so ist das in jedem Krieg auf der Welt. Und es gibt für die Menschen meines Erachtens, denen ein Krieg droht, genau zwei, also die Menschen, denen ein Krieg droht, stehen immer zwei Feinde gegenüber. Und das ist einmal das gegnerische Regime, das einen Angriff auf sie befehligt. Und das sind die Herrschenden, das Regime im eigenen Land, das befiehlt, dass gegen dieses andere Regime gekämpft wird. Und gegen beide müssen wir uns in meinem Empfinden gleichermaßen erheben, weil wir als Menschen einfach nicht dazu geschaffen sind, die Interessen irgendwelcher anderen Menschen zu Tausenden, Zehntausenden und Millionen mit unserem Leben zu verteidigen und dabei Menschen, die derselben Klasse angehören wie wir, mit in den Tod zu reißen.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, man muss sich ja, und das machen wir ja fortlaufend, und das ist jetzt auch sicherlich keine Überraschung, wenn ich das jetzt nochmal sage, aber die Intentionen, die hinter diesen Kriegen, die ja momentan passieren und die auch fortlaufend passieren, die Intentionen, die dahinter stecken, das sind kapitalistische Interessen, das ist Geld. Am Ende des Tages sprechen wir darum, dass manche Menschen mehr Geld haben möchten und deswegen unsere Freiheit irgendwie im Nahen Osten verteidigen wollen, wo komischerweise extrem viel Öl ist. Ich weiß auch nicht, was da das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber es geht ja jetzt nicht darum, dass tatsächlich die oder oft nicht darum, dass das eine Land irgendwie böse, böse, böse ist und aus bösen Intentionen irgendwelche anderen Länder angreift. Das war in der Vergangenheit so. Das ist auch in manchen Teilen der Welt so. Wenn man sich jetzt den Zweiten Weltkrieg anschaut, muss ich natürlich sagen, Chapeau an diejenigen, die da tatsächlich gegen den Faschismus gekämpft haben. Aber was wir heute sehen, sind ja neokoloniale Kriege, die ja nicht sehr viel mehr damit zu tun haben, weil sonst müsste man, ich nenne jetzt keine Namen, aber andere Staaten angreifen.
Ja, es stellt sich vor allem mit den Begründungen der vergangenen Tagen tatsächlich die Frage, wann zum Präventivschlag gegen Washington ausgeholt wird. Aber die Frage stellt sich natürlich nicht, weil das absolut aussichtslos wäre. Wir müssen das ganz klar benennen. Es geht hier einfach darum, dass die USA ihre Machtposition, die sie durch China mehr und mehr gefährdet sehen, festigen und sich zurückholen wollen im internationalen, mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit, um es ganz vorsichtig zu formulieren, ist das, glaube ich, ein Ziel, das nahe liegt. Und uns muss einfach klar sein, dass es bei all diesen Konflikten und bei all der Rüstung, die betrieben wird und bei all der Mobilmachung auch, die wir erleben, nicht um unsere Interessen geht als arbeitende Menschen, sondern dass wir teilweise in diesen Kriegen, wenn wir dazu gezwungen werden, an ihnen teilzunehmen, eben dazu gezwungen werden, Systeme aufrechtzuerhalten, die uns selbst ganz massiv schaden. Und es heißt ja immer, ja, würdest du nicht Deutschland verteidigen wollen, da geht es ja nicht darum, den Staat zu verteidigen, sondern deine Nachbarn und deine Familie. Dass das gelogen ist, wissen wir natürlich. Aber es geht, weil ginge es darum, dann würden meine Nachbarn und meine Familie nicht ebenfalls dazu gezwungen werden, an diesem Krieg teilzunehmen, sondern geschützt werden, von wem auch immer. Aber es geht ja darum, diesen Staat und unseren Sozialstaat zu erhalten. Unter Putin brauchst du nämlich nicht meinen, dass du Bürgergeld bekommst, wenn du keine Arbeit findest.
Warte mal, könnte es denn sein, dass man in Deutschland auch bald kein Bürgergeld mehr bekommt, wenn man keine Arbeit findet? Wie war
Warte,
das
was?
nochmal mit der neuen Grundsicherung und der Komplettstreichung bei Versäumen von Terminen, was irgendwie komischerweise vor allem Menschen in prekären Lebenssituationen passiert? Ist das schon durch?
Ja,
Zwinker, Zwonker?
das wird meines Wissens zwinke-zwonke morgen ebenfalls beschlossen. Und ich muss sagen, ich finde, es zeugt von so einem Selbstbewusstsein an dem Tag, an dem die Schulstreiks deutschlandweit stattfinden, den Sozialstaat zu zerschlagen, dass eigentlich mehr angemessen wäre als ein reiner Schulstreik.
Ja,
Ich will
Kinder, geht
jetzt.
mal. Kinder, geht mal zur Bundeswehr, weil wenn ihr nicht zur Bundeswehr geht, dann habt ihr halt die Arschkarte gezogen. Aber ja, was du schon sagtest, ich würde auch sehr für einen Generalstreik plädieren. Wäre das denn möglich? Ich muss morgen gar nicht arbeiten, aber ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen. So.
@DGB, wie sieht's aus? Wir wissen, dass von euren 9 Vorsitzenden 5 in der Regierungspartei SPD sind, aber anderes Thema. Nein. Ja, es ist absolut bizarr, dass morgen eben mit Stimmen, also am Donnerstag mit Stimmen der Union, bei der glaube ich, es wirklich niemanden verwundert, und eben der SPD durchgesetzt werden soll. Vielleicht, wer weiß, fingers crossed, sehen wir die Regierung daran scheitern. Ich persönlich glaube es nicht, weil ich der SPD einfach, ich habe bei den letzten Malen, als die SPD noch Scheiße gebaut hat, habe ich gesagt, ja, vielleicht sehen sie es ja jetzt irgendwie. Ich sehe es einfach nicht. Also die werden den Bums durchziehen und sie werden sich, wie es ihren historischen Kontinuitäten entspricht, weiter nach rechts begeben. Sie werden demnächst, wenn sie so weitermachen, wäre die logische Weiterentwicklung, dass sie Menschen wie uns jagen werden. Mich würde es nicht wundern, ehrlicherweise.
Ich habe ja richtig Bock von Freikorps, die SPD in Auftrag gegeben hat, totgeprügelt und in den, welcher Kanal war das nochmal? Landwehr, in welchen
Ne,
Kanal wurde Ro in
Landwehrkanal.
den Landwehrkanal wurde Rosa Luxemburg geschmissen? Naja, gut. Ich habe gestern auch darüber nachgedacht, wie hoch denn wohl die Wahrscheinlichkeit ist, dass die SPD an dieser Stelle die Notbremse zieht und die Regierung platzen lässt. Bin auch zu dem Schluss gekommen, es wird nicht passieren. Ich kann mir tatsächlich nichts mehr vorstellen, was die SPD nicht tun würde. Ich habe null Hoffnung in die SPD. Jedes Mal, wenn ich motivierte Jusos sehe, stirbt etwas in mir, weil ich mich aufrichtig frage, wie man da noch Glauben reinsetzen kann. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich dazu sagen soll, was nicht in Beleidigung mündet. Denn diese neue Grundsicherung ist ein unfassbarer Angriff auf alle ArbeitnehmerInnen. Denn, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, es geht nicht nur um Menschen, die jetzt schon arbeitslos sind, mal abgesehen davon, dass wir alle schneller in die Arbeitslosigkeit rutschen können, als es uns lieb ist. Es geht ja auch darum, dass du mit dem Gedanken daran, dass dein Arbeitslosengeld ein Scheißdreck ist, dass du jeden verkackten Job annimmst, der dir angeboten wird, weil deine Alternative ist im schlimmsten Fall das Nichts, die Obdachlosigkeit. So. Und sag das mal jemandem mit einer schweren Depression, der vielleicht in einem sozialen Kontext existiert, wo zum Arzt gehen keine Option ist, weil das mit sehr viel sozialen Konsequenzen dann abgestraft werden würde. Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht mal genug PsychologInnen Plätze gibt, um den Menschen in diesem Land zu helfen. Aber was ist schon mentale Gesundheit, wenn wir einfach alle Vollzeit arbeiten können?
Fairerweise an der Stelle muss man dazu sagen, es ist ja zum Glück so, dass PsychologInnen gar nicht so sehr gebraucht werden an dieser Stelle, wie wir gelernt haben, weil die Bewertung, ob du tatsächlich psychisch nicht in der Lage bist, einen bestimmten Beruf oder generell einer Arbeit nachzugehen, nicht bei PsychologInnen oder bei ÄrztInnen im Allgemeinen liegt, sondern bei den MitarbeiterInnen, den SachbearbeiterInnen im Jobcenter, die das bewerten müssen, ob du tatsächlich nicht in der Lage bist zu arbeiten, was eine unfassbare Unverschämtheit und Bodenlosigkeit nicht nur gegenüber den betroffenen Menschen darstellt, sondern auch gegenüber den MitarbeiterInnen und SachbearbeiterInnen im Jobcenter, denen das aufgebürdet wird. Ja, aber das ist so der Stand der Dinge.
Ja, weißt du was?
Mach
ich kann
raus.
auch einfach mein Abschlusszeugnis aus der Uni, für das ich jahrelang Psychologie studiert habe, verbrennen, wenn dieser Abschluss ungefähr nichts wert ist am Ende des Tages. Ich bin ja nur Expertin in dem Gebiet und ich finde, jemand, der eine Ausbildung bei der Stadt gemacht hat, der einen wichtigen Job hat, gar keine Frage. Ich möchte gar nicht die Menschen kleinreden, die diesen Job machen. Aber mit aller Liebe, das sind halt einfach keine PsychologInnen. Und das ist ja nicht umsonst so, dass wir am Ende unseres Masters auch noch eine Approbationsprüfung machen müssen, um als Psychotherapeuten arbeiten zu können. Das ist doch leicht zu ersetzen durch eine dreijährige Ausbildung in einem völlig anderen Bereich. Also das ist wirklich ein Spucken ins Gesicht von jedem und jeder Person eigentlich am Ende des Tages, die nicht genug Geld hat, als dass es ihr egal sein kann.
Ja, und auch wirklich, genau wie du sagst, wirklich alle Beteiligten werden da so, also direkt oder indirekt Beteiligten werden da so dermaßen verarscht, weil, also auch wirklich, ich weiß es jetzt nicht, aber nee, ich kann es mir relativ gut vorstellen, wenn ich ohne jede Ausbildung in diesem Bereich vor die Tatsache gesetzt wird, dass ich jetzt eine solche Bewertung über Menschen anstellen müsste. Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass ich grundsätzlich dann Menschen, einfach um den Fehler nicht zu machen, bescheinigen würde, als entsprechend psychisch nicht dazu in der Lage zu arbeiten. Mir ist aber natürlich auch klar, und ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen auch in den Jobcentern mit guten Absichten arbeiten und da ähnlich vorgehen würden, aber sie dann natürlich auch innerhalb ihrer Behörden mit massiven Konsequenzen zu rechnen hätten, wenn sie derart vorgehen. Also dieser massive Druck, den Menschen dadurch ausgesetzt werden, solche Entscheidungen zu treffen, zu denen sie fachlich einfach nicht im geringsten in der Lage sind, das ist bodenlos.
Da könnte ich mich genauso gut in eine Praxis setzen und sagen, okay, ich mache jetzt deine Elektrik. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu dir nach Hause und verkabel deine Wohnung neu. Das wird ungefähr genauso gut funktionieren wie jemand, der nicht ausgebildet ist, der jetzt plötzlich eine Diagnose stellen soll. Denn entgegen der allgemeinen Meinung kann man Menschen psychische Erkrankungen sehr oft nicht ansehen. Es ist super schwer, eine treffende Diagnose zu finden. Sehr viel schwerer, als man sich das vielleicht auch mit ein bisschen psychologischem Laienwissen, sage ich mal, vorstellt. Es ist ja nicht immer clear cut. Leute können nicht mehr aus dem Bett aufstehen, haben keine Freude mehr, können das auch so artikulieren. Und man kann irgendwie nach 20 Minuten sagen, okay, du hast eine Depression. Klar, solche Fälle gibt es auch, aber ich habe ein ganzes Buch hier liegen, allein mit den verschiedenen psychischen Störungen, die es gibt. Also es gibt ja auch nicht nur 5, die man irgendwie schnell erkennen kann. Also das ist sowieso ein Thema, was es kann nur schief gehen. Es kann am Ende des Tages nur schief gehen. Wir werden noch mehr Menschen haben, die sich noch mehr kaputt arbeiten. Ich sehe auch schon ganz ehrlich die Suizidzahlen weiter in die Höhe gehen, denn wenn du gezwungen bist, arbeiten zu gehen, obwohl du es nicht kannst, aus welchem Grund auch immer, wirst du irgendwann die Hoffnung verlieren. So, das ist relativ absehbar, dass das katastrophal wird.
Definitiv. Definitiv.
Punkt.
Und ja, es bleibt da eigentlich gar nicht viel mehr hinzuzufügen, einfach aufgrund dieser Katastrophe, die das darstellt und auch die Tatsache, also ich meine, zu dieser Abschaffung des Bürgergeldes beziehungsweise jetzt dieser neuen Grundsicherung gehört dann natürlich auch, dass der Vermittlungsvorrang wieder eingeführt wird. Das heißt, wenn du arbeitslos bist und dich weiterbilden könntest, um einen besseren Job zu bekommen, dann war es ja bislang so, dass du vom Jobcenter gefördert dann entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen konntest. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern du sollst dann möglichst in deiner niedrigeren Gehaltsklasse in einen Job erstmal vermittelt werden, bevor du dazu befähigt wirst, einen besseren Job zu machen. Und das ist gerade mit Blick auf ja eine Politik, die sich immer wieder darüber wundert, wieso es mit der Bildung in Deutschland jetzt gar nicht mal so besonders geil ist, doch bemerkenswert, dass wo immer es möglich ist, Erwachsenenbildung oder Weiterbildung in die Tonne zu kloppen.
Also der Niedriglohnsektor freut sich sehr. Ich hab schon Bilder vor Augen, wie in Zukunft Fließbänder einfach durch Menschen ersetzt werden, die Schubkarren schieben. Denn Hauptsache, man macht irgendwas, ne? Und dann ja im besten Fall auch Vollzeit. Ich frage mich, wann dieser Antrag dann kommt, dass eine Lifestyle-Teilzeit abgeschafft wird. Ich denke, es kann dann auch nicht mehr lange dauern, bis das nächste Thema ist.
Das wird von der SPD ebenfalls mitgetragen werden, müssen wir an dieser Stelle festhalten, weil wenn sie die Abschaffung des Bürgergeldes mittragen, dann werden sie definitiv auch alles andere mittragen und zwar ab sofort ohne jeden Zweifel, was in irgendeiner Weise die faulen Arbeitenden gängelt und zur Ressort ruft.
Ja, natürlich. Im besten Fall sprechen wir in einem Dreivierteljahr auch darüber, ob der Mindestlohn nicht vielleicht doch nicht mehr angemessen ist und man den in Gänze abschaffen sollte, dass der Perspektive stark erhöht wird. Das ist natürlich auch komplett aus dem Fenster zu werfen. Und die Konsequenzen, die das nach sich ziehen wird, sind halt vor allem die, dass wir alle mehr in beschisseneren Jobs arbeiten werden und schön Geld verdienen können für März-Besties aus sämtlichen Aufsichtsräten, die er da so bekumpelt hat.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe so überhaupt keinen Bock darauf. Und es ist an dieser Stelle, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber es wäre durchaus sinnvoll, sich in Gewerkschaften zu organisieren, wenn man damit ein Problem hat. Und ja, ich weiß, ich äußere mich gerne auch kritisch über die DGB-Gewerkschaften. Habe ich heute, glaube ich, auch schon mal getan. Aber auch in diesen ist es absolut wichtig, sich zu organisieren, eben um unsere Perspektive, dass wir damit ein ganz grundlegendes Problem haben, einzubringen und ja, groß anzubringen, um ja auch die großen Gewerkschaften nach Möglichkeit dahin zu mobilisieren, hier endlich fatal für uns als arbeitende Menschen zu ergreifen.
Ja, und es ist auch wichtig, sich derweil nicht von der AfD irgendwie in die Richtung verarschen zu lassen, dass die ja auch ein Interesse daran hätten, dass es dem kleinen Mann wieder gut geht. Denn auch die AfD ist stets anstelle, wenn es darum geht, ArbeitnehmerInnenrechte einzuschränken. Sie wollen ja auch im besten Fall das Streikrecht einschränken, was ja auch schön und lustig ist. Und die Vermögenssteuer, die soll es auch auf gar keinen Fall geben. Ne? Also das nur einmal kurz am Rande erwähnt, wenn man sich nochmal fragt, was für eine Alternative man denn da wählen könnte. Die für Deutschland ist es nicht. Nicht, dass ich glaube, dass uns hier irgendwer zuhört, der darüber nachdenkt, die AfD zu wählen. Aber wer weiß, vielleicht ist da ja jemand. Und vielleicht müsst ihr ja auch euren komischen Onkel nochmal darauf hinweisen, dass die AfD keine Alternative ist. Fun Fact, meine Mutter hat mir gestern erzählt, dass mein Onkel bei der AfD ist. Gott sei Dank sehe ich den nie, aber wir haben alle so einen Onkel, glaube ich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich einen, safe. Ja, das Ding ist, hier lungern die ja dann gerne auch einfach bei der CSU rum, weil es sich jetzt nicht so viel nimmt. Aber safe auch was in die Richtung.
Hundertprozentig.
Ah, ja.
Ja, es ist schon wieder irgendwie alles umso frustrierend.
Ja, absolut. Umso wichtiger ist es, dass wir dem einfach entgegenstehen. Und ich möchte euch wirklich alle nochmal dazu ermutigen, am Donnerstag an den Schulstreiks teilzunehmen. Und genau, du hast vorhin schon mal angesprochen, in München werde ich auch dabei sein. Und ich hoffe und wünsche dir gute Besserung, dass du bis morgen fit bist, um auch in Bielefeld dabei zu sein. Ansonsten können wir sagen, es findet im Zweifel in jeder deutschen Stadt und in jedem Dorf und in jeder Gemeinde ein Schulstreik statt, in dem Augenblick, in dem ihr euch dazu entschließt, nicht zum Unterricht zu erscheinen und stattdessen die Schule zu bestreiken, in organisierter Form. Sucht im Zweifel einfach auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl nach Schulstreik und gebt eure Stadt oder die nächstgrößere Stadt ein und ihr werdet fündig werden. Könnt euch dann im Zweifel auch vernetzen, wenn es noch keine bei euch geben sollte. Schreibt da die InitiatorInnen einfach an, damit ihr Infos bekommt und Hilfe bekommt, damit ihr auch bei euch an einen entsprechenden Schulstreik in die Wege leiten könnt, weil es unfassbar wichtig ist.
Lieber eine Ermahnung für einen Tag in der Schule fehlen, als ein ganzes Jahr eures Lebens oder euer Leben geben zu müssen für einen Staat, der sich offensichtlich nicht für euch interessiert.
Ja, nicht, dass ihr dann die neue Grundsicherung am Hindukusch, an der Ostfront, wo auch immer, verteidigen dürft. Das wünsche ich wirklich niemandem.
Ich auch nicht. Ich wünsche aber allen Zuhörenden eine wunderschöne Woche und gute Gesundheit. Und dass ihr alle liked und kommentiert und teilt und speichert und die Glocke anmacht und folgt und uns Geld gebt.
Wir müssen uns echt mal wieder angewöhnen, dass wir das gleich am Anfang erwähnen, was da alles gemacht werden soll. Aber kommentiert uns das doch gerne mal, dass wir daran denken sollen. Und ansonsten kommentiert auch gerne auf allen Plattformen, die euch zur Verfügung stehen, was ihr denn generell von den Schulstreiks haltet und wie ihr euch damit zu solidarisieren gedenkt. Und dann habt eine wundervolle Woche auch von mir.
Und ein Shoutout an unseren ersten Hate-Kommentar von letzter Woche. Das war schön.
Stimmt. Ich würde ihn an der Stelle nochmal kurz anbringen, dann könnt ihr euch auch in den Kommentaren darüber auslassen, wie ihr dazu denn steht. Ich suche ihn gerade nochmal her und dann können wir, ja, darüber gehe ich jetzt gerade auch, hier. Da heißt es nämlich von Andreas292, ihr seid beide langweilig, uncharismatisch und mit dem ständigen, gegenseitigen sich in den Hintern kriechen unecht. Habt ihr schon überlegt, wegen der Erfolglosigkeit den Kanal zu schließen?
Also von euren liebsten uncharismatischen und unechten Podcastern und InfluencerInnen. Bis zum nächsten Mal.
Eine wunderschöne Woche, Freundschaft.